aus dem Rinzai-Roku. Rinzai spricht zu seinen Mönchen. Ihr Jünger des Weges, ihr könnt euren Geist nicht davon abhalten, herumzuirren und überall zu suchen. Und ihr eifert den unnützen Kunstgriffen der Menschen von jeher nach. Der wahre Mann des Weges ist niemals von der Art. In Übereinstimmung mit den Umständen, wie sie gerade sind, macht er von seinem vergangenen Karma Gebrauch. Er nimmt die Dinge so, wie sie sind, zieht seine Klamotten an, wenn er gehen will, dann geht er, wenn er sitzen will, dann sitzt er. Nicht einen Augenblick denkt er daran, Buddhaschaft zu suchen. Warum ist das so? Einer der Alten sagte, wenn du dir Karma schaffst, indem du Buddha suchst, wird Buddha ein großer Vorbote von Geburt und Tod. Ihr tugendhaften Mönche, Zeit ist kostbar. Und doch versucht ihr durch Hin- und Herrennen, das Meditieren zu lernen, den Weg zu studieren, Namen zu akzeptieren, Sätze zu akzeptieren, Buddha zu suchen, einen Patriarchen zu suchen, einen guten Lehrer zu suchen und herumzuspekulieren. Macht keinen Fehler, Jünger des Weges. Schließlich habt ihr einen Vater und eine Mutter. Ihr seid mit eurer Geburt schon vollständig. Es fehlt euch nichts. Was sucht ihr sonst noch? Versucht euer eigenes Licht nach innen auf euch selbst zu richten. Ja, setzt euch bequem hin, wenn ihr möchtet. Wenn du dir Karma schaffst, indem du Buddha suchst, wird Buddha ein großer Vorbote von Geburt und Tod. Und doch machen wir das natürlich nicht. So. Und damit wir das ordentlich machen, möchte ich heute über die 7 Erleuchtungsglieder sprechen. Was man also so alles erreichen muss, um Buddha zu werden. Wie stelle ich mir uns, dich und mich so als Normalmensch, wie er so, wie sagt man da, Meier und Müller rumläuft. Die wesentliche Eigenschaft, glaube ich, ist Zweifel. Nicht zu wissen, wer ich bin, nicht in mir ruhen, alle Dinge um mich herum haben einen Namen, haben eine Bedeutung, das Leben hat Sinn, obwohl ich ihn nicht kenne. Irgendwas muss da immer noch dahinter stecken. Und jeder von uns hat ein kleines Männchen oder ein Frauchen im Hinterkopf, welches ununterbrochen kommentiert, was ich tue und was ich denke und beurteilt und bewertet, ob das, was ich tue oder denke oder fühle, in Ordnung ist oder nicht und flüstert mir ein, was ich anderes tun müsste. Zweifel, keine Sicherheit. Ein anderes ist Trägheit. Ein großer Drang, den wir alle sehr gut kennen, uns möglichst keiner Anstrengung zu unterziehen. Die Sehnsucht nach einem hohen, weichen Bett, wie es in den Sila des Theravada heißt. Die Sehnsucht danach, nichts tun zu müssen. Aber wir können das nicht. Wir können nicht oder nur manchmal, eher selten, wirklich irgendwo rumhängen, nichts tun, nichts Nützliches und uns dabei sau wohlfühlen, kein schlechtes Gewissen haben. Obwohl wir uns danach sehnen. Oder noch so etwas wie Abwehr. Verantwortung ablehnen. Nicht Verantwortung für mich selbst übernehmen. Sich gar nicht darauf einlassen, dass ich die Welt erschaffe. Dass ich derjenige, diejenige bin, die es vollständig in der Hand hat, wie ich mein Leben lebe. Ob ich glücklich bin oder nicht. Und nicht die anderen. Nicht die äußeren Umstände. Oder noch so ein Kennzeichen von jedermann ist Unruhe. Nicht zu Hause sein. Eben nicht wirklich das Gefühl zu haben, sich selber so zu fühlen, dass der Augenblick, so wie er ist, wirklich gut ist und dass es nichts zu tun gibt. Manchmal tritt das ein, aber nicht länger als 3 Sekunden. Oder 10. Und wir sind immer in Bewegung. Die kleinste Unannehmlichkeit verleitet uns dazu, uns zu bewegen, unseren Sitz zu verändern, unsere Stellung zu verändern, unseren Geist zu verändern. Dieses Gerappel bei uns im Geist, ne, ist doch eigentlich Unruhe, weil wir bleiben ja nicht bei einem Gedanken, wenn er mal da gekommen ist, keine 10 Sekunden. Könnt ihr ja mal nachgucken beim Sitzen. Keine 10 Sekunden bleiben wir bei einem Gedanken, sondern mindestens 3, 4 tauchen in der Zeit auf, verschwinden wieder. Unser Geist hat ja mehrere Ebenen. Das Mal beschäftigt sich unser Geist auf der rationalen Denkebene mit irgendetwas, das kann schon sein, dass man da sich etwas länger mit irgendeiner Frage, einem, weiß ich was, einem Koan oder einer Rechnung, die man beim Kaufmann gekriegt hat oder sowas beschäftigt. Aber da unten drunter rappelt es weiter, wild durcheinander, kommen und gehen, ununterbrochen. Unruhe. Das sind so 4 Merkmale, die wir alle gut kennen aus unserem Alltagsleben. Man kann auch mehr aufzählen, aber das erübrigt sich im Augenblick. Dann fällt uns irgendwann mal auf, was da bei uns eigentlich passiert, wie wir mit der Welt umgehen. Bei mir war das so, ich war, wann war das, 1978 ungefähr, ja, habe ich beim Wissenschaftssenator in Bremen gearbeitet und damals hat noch die Personalstelle Fortbildungen für das, wie sagt man da, mittlere Führungsebene oder irgendwie sowas bezahlt. Und das hieß Konfliktsteuerung am Arbeitsplatz. Und das ging eine ganze Woche lang in der Gruppe mit einem Teamer oder wie das da heißt, Coach, der ganz fantastisch war. Der hatte den damals neuen Trick, dass er, wenn wir diskutiert haben über irgendwas am Tisch oder irgendeine Art von Rollenspiel oder sowas gemacht haben, hat er alle paar 5 Minuten, denke ich, oder so in diesem Zeitabstand etwa Stopp gesagt und dann denjenigen, der gerade aktiv gewesen ist, gefragt, wie geht es dir? Was macht das mit dir? Und auch dem Gegenüber, zu dem er vielleicht geredet hat. Wie geht es dir? Was macht das mit dir? Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, was ich mit anderen mache. Mit meiner Rechthaberei, meiner Fähigkeit, gut zu artikulieren, energisch und mit Power, ne? So. Und immer Recht haben. Ne? Und das hat mir dann doch sehr zu denken gegeben. Und irgendwie habe ich bei diesem Seminar auch zumindest in Ansätzen mitgekriegt, dass ich das bin, der das macht. Auch, wie ich mich fühle, wenn jemand anderer mit mir so umgeht. Dass ich das bin, der diese Gefühle macht, nicht der andere. Und bin dann damals, wie alt? 77, 34 etwa, zum ersten Mal wirklich ist mir das bewusst geworden, dass ich meine Welt schaffe. Nicht so konkret wie heute, aber im ersten Ansatz. Und damit hat im Grunde mein Weg begonnen, nämlich nach innen zu schauen. Also mich selber wahrzunehmen, versuchen mich selber wahrzunehmen. Was passiert da eigentlich in mir? Und wie ist das denn wirklich in dieser Welt? Also andere auch von ihrer Verantwortung zu entlasten und selbst Verantwortung zu übernehmen. Achtsam sein, gesammelt sein. Die erste Wahrnehmung der Wirklichkeit, der So-Heit. Also so ein bisschen schon dieses Bewusstsein, ich benenne alle Dinge, ich teile allen Dingen ihre Bedeutung, ihren Sinn, ihre Wichtigkeit, ihre Unwichtigkeit zu, ich mache das. Und daraus kam dann das, was man Wille nennt, der Entschluss, etwas zu ändern. So, ich habe das schon mal bei einem, ich glaube sogar hier im Bunker schon mal erzählt. Ich habe dann zum Beispiel direkt nach diesem Seminar, wie ich nach Hause gekommen bin, weiß ich nicht, Freitagabend oder wann oder so, da hatte ich mir dann vorgenommen, auch aus wirklich eigener Betroffenheit, meiner Frau, damaligen Frau, wirklich zuzuhören. Und diese Gewohnheit zu unterbrechen, alles, was sie sagt oder worüber wir reden, selber zu kommentieren. Ich weiß ja, wo es längst geht. Und habe einfach nur zugehört. Wir saßen zusammen im Wohnzimmer, weiß ich noch. Und keine Ahnung, worüber wir geredet haben. Möglicherweise habe ich was erzählt und dann sie. Und ich habe aber, wenn sie geredet hat, wirklich nur zugehört, nicht kommentiert. Und das aber auch ehrlich, wirklich aus dieser Betroffenheit heraus. Also nicht so nur als Masche. Und sie ist zum ersten Mal total aus sich herausgegangen. Es ist aus ihr herausgeflossen wie ein Sturzbach, was sie alles über sich erzählt hat. Ich war völlig perplex. Aber aus dieser Erfahrung kam eben dann auch der Wille, an mir, mit mir irgendetwas zu ändern. Und danach bin ich dann auf Suche gegangen. Damals gab es ja diese Selbsterfahrungswochenenden und Gestalttherapie und Bioenergetik und sowas, was man immer so buchen konnte für ein Wochenende oder für 6-7 Tage oder sowas. Das habe ich ausgiebig gemacht, bis ich dann irgendwie auf Buddha gestoßen bin, durch ein Buch von Bhagwan, von dem ich ansonsten wenig gehalten habe. Und bereits nach den ersten Seiten oder weiß ich nicht wie vielen ersten Seiten, in denen er Bhagwan die Lehre des Buddha dargestellt hat, habe ich Vertrauen gewonnen. Vertrauen, dass das ein guter Weg ist. Und Vertrauen heißt auch eben die Bereitschaft haben, ich lasse mich jetzt mal drauf ein. Ich lasse mich drauf ein, gehe das Risiko ein, kann ja jederzeit wieder aufhören, aber ich gehe erstmal das Risiko ein, lasse mich darauf ein und schon so nach dem Motto, wenn schon, denn schon. Also nicht nur so ein bisschen, so halb oder so, sondern bin da wirklich sofort eingestiegen und habe dann auch angefangen zu sitzen. Und diese ersten, sage ich mal, Merkmale, Eigenschaften, die ich da gewonnen habe, Achtsamkeit, Sammlung, Aufmerksamkeit auf mich selber, nach innen, ein bisschen Ergründung der Wirklichkeit, Entschlusskraft, Wille, etwas zu ändern und Vertrauen, das nennt man die Ego. Meine Motivation. Das waren alles Motivationen, die im Wesentlichen auf mich bezogen sind, bezogen waren. Ich erzähle das von mir, aber es gilt allgemein. Und dann fängt es erst an mit den sogenannten Erleuchtungsgliedern, 7 Erleuchtungsglieder. Die wiederholen das zum Teil, aber man sagt dann, das ist dann nicht mehr die Ego-Motivation, sondern die Bodhisattva-Motivation. Also in der es dann nicht mehr, wo es dann nicht mehr ausschließlich um mich selber geht. Eine grundlegende Haltung ist die Achtsamkeit. Also ganz im Hier und Jetzt zu sein. Bei jeder Tätigkeit, meine Gefühle, mein Denken, in meinem Körper. Also was bei mir und was außerhalb von mir vor sich geht, achtsam wahrnehmen. Also so wie im positiven Samadhi, immer das Bewusstsein behalten, bei jeder Tätigkeit, bei allem, was ich erlebe, auch bei meinem Denken, immer das Bewusstsein behalten, wo bin ich? Was ist meine Gegenwart, meine tatsächliche Gegenwart? Achtsam sein. wie ich schon letztens gesagt habe, nicht Achtsamkeit die Grundlage für Erkenntnis. Weil Erkenntnis heißt ja zum einen, das ist dann das nächste Glied der Erleuchtungsglieder, Wirklichkeitsergründung und Erkenntnis. Das hat ja einmal die Ebene, dann wirklich dem nachzugehen, wieso funktioniert das so? Woher kommen meine Gefühle? Woher kommen meine Gedanken? Woher kommt meine Trägheit? Woher kommt mein Glücklichsein? Woher kommt mein Wohlgefühl? Woher kommen schöne Momente in meinem Leben und woher kommt meine Angst? Also ein wirkliches Ergründen meiner Wirklichkeit. Einmal durchaus über die Lehre des Buddha, wie ich schon gesagt habe. Ich habe die Lehre des Buddha dann studiert, wie ich in den letzten Zügen meines Physikstudiums das machen wollte, weil ich endlich Examen machen wollte. Einerseits eben theoretisch und gleichzeitig natürlich in der Praxis, also durch mich selber wahrnehmen und beobachten und die Welt beobachten. Und immer genauer, immer besser, ein immer besseres, tieferes Verständnis davon gewinnen, was ist der Weg. Also die vier edlen Wahrheiten, die sich ja leider nur auf Leiden beziehen. Man kann die vier edlen Wahrheiten eigentlich genauso auf Glück beziehen. Ne? Das Leben ist Leiden. Es gibt eine Entstehung des Leidens, es gibt ein Ende des Leidens und es gibt einen Weg, der zum Ende des Leidens führt. Und diesen Weg für sich zu wissen, immer genauer rauszukriegen, wohin geht das eigentlich? Worauf kommt es eigentlich an? Weil ich ja natürlich, sobald ich anfange zu üben und zu praktizieren, mir natürlich denke, naja, also ich möchte schon das Richtige machen. Ich will mich ja nicht verplempern hier oder in Sackgassen mich begeben oder so. Ich habe erst angefangen, alleine zu studieren, alleine zu praktizieren, ungefähr knapp 3 Jahre lang. Ich hatte Schiss vor einem Dings, vor einem Zen-Lehrer, also Meister, ne? War für mich Meister natürlich. Ne? So. Was ganz Großartiges. Da hatte ich Schiss davor. Außerdem in Gruppen zu sein, mag ich sowieso nicht. Ungerne. Und dann habe ich aber doch gemerkt, ich brauche so jemanden. Ich brauche einen Lehrer oder eine Lehrerin. Und habe mich dann spontan zu einem 7-Tage-Session in Roseburg bei Prabhasha Dharma Roshi angemeldet. Vorher war ich bei Gundula Maya, richtig? Die jetzt auch eine Zen-Lehrerin, eine katholische Pastorin oder Pfarrerin, die in Celle ein Zentrum hat. Aber da war ich nur 3-4 Mal oder so. Auch auf Sesshin. Und da hat sie angefangen, auch ziemlich früh mit mir, einmal dieses Koan oder diese Koan-Frage zeigt mir Buddha beim Atemzüge zählen. Da habe ich 2 Jahre etwa mit verbracht. So. Und sie mir auch sagte, weil ich ja mal gefragt habe, muss da nicht mal irgendwas anderes kommen oder so. Ne? Und sie meinte, du kannst mit dem Atemzüge zählen geradewegs zur Erleuchtung kommen. Mach dir mal keine Sorgen. Und dann gab es halt andere Koan und da wurde mir klar, dass es auch eben darauf ankommt, meine Vorstellungen von dieser Welt, meine Konzepte über diese Welt loszulassen. Wobei Loslassen von Konzepten und Vorstellungen, also Bildern und ich weiß nicht was alles, ja nicht bedeutet, dass wir sie vollständig abschaffen sollten oder müssten. Das können wir gar nicht, das geht gar nicht, sonst könnten wir ja überhaupt nicht kommunizieren mit irgendjemandem. Nur, dass wir sie nicht für die Wahrheit halten, sondern für geschickte Mittel. Einfach nur geschickte Mittel, Hilfsmittel, um zu kommunizieren, Hilfsmittel, um sich manche Dinge zugänglich zu machen, ist völlig klar. Aber nicht für die Wahrheit halten. Das war für mich damals ein ganz wichtiger Punkt, der natürlich nicht wie in einem Schritt von jetzt auf gleich mal passiert ist, sondern so nach und nach, aber ein ganz wichtiger, weil dann nämlich aufgehört hat, Recht haben zu wollen. Wenn dir wirklich klar ist, dass alle deine Konzepte, deine Vorstellungen von richtig und falsch und gut und böse und darf sein und nicht sein, alles nur ausgedachtes Zeug ist, aber keine Wahrheit, dann macht es keinen Sinn, darüber zu streiten. Das ist ja zwecklos. Ja. Und was auch zugleich passiert, mit so Stück für Stück, ja, bin aber leider noch nicht frei davon, da komme ich nachher noch drauf, was Stück für Stück natürlich auch passiert, die Bewertung von anderen. Das Bewerten des Handelns von anderen wird immer weniger, wenn einem das wirklich klar wird. Ja. Es wird einfach weniger, es ist auch sinnlos, nicht? Wenn du jemanden siehst, der irgendeinen Fehler macht, was für dich ein Fehler ist, ja, oder was Doofes macht, was Überflüssiges oder so, und dir aber dann sofort auch klar ist, das ist ja nur deine Idee, nicht? Ist ja nur deine Erfindung, dass das doof ist oder ein Fehler ist, ja? Dann hört dieses Bewerten ja auch auf, so langsam. Von anderen. Kein Streit, keine Bewertung, kein Festhalten an Gut und Böse, falsch und richtig. Und gleichzeitig immer mehr eben auch so ein ja, hinnehmen oder akzeptieren, ach so, so ist die Welt halt. Nee. So ist sie. Und wenn du einen solchen Prozess an dir selber bemerkst, also ich sag mal sowas wie ein Erfolgserlebnis, nee, man merkt, ah ja, und außerdem erstens am Anfang, in den ersten Monaten und Jahren sind bei mir zumindest, und ich weiß es von anderen ja auch, doch immer wieder irgendwelche geilen Erlebnisse auch aufgetaucht natürlich. Nicht so kleine so Samadhi-Erlebnisse oder ein kleines Kensho oder irgendwie sowas, wo du mal irgendwo nur sitzt. Ich erinnere mich auch in Roseburg, nicht, sitze ich auf der Wiese, da hinten das Gebäude, Roseburg, wunderschön, so einen sumpfmäßigen Park angelegt. Ja, und du guckst da hin und siehst und auf irgendwie plötzlich auf einmal, ganz spontan, empfindest du das als wunderschön und bist dem ganz nah und überhaupt nicht getrennt davon. Ja, so richtig platt. Dauert ein Weilchen an, ein paar Minuten, 10 vielleicht oder so, und dann verschwindet es wieder. Wendest du dich ja auch wieder was anderem zu. Quatscht dich jemand an oder irgendwie sowas. Also solche Erlebnisse oder einfach nur mal eine Sitzrunde, ja, wo es wunderbar still ist. Ja, wunderbar still, der Geist ist vollkommen ruhig, du schaust den Fußboden an, es bewegt sich nicht, du bist allem, was hier um dich herum ist, bist du nah, nimmst alles ganz brillant wahr. Und das dauert eine halbe Runde vielleicht oder manchmal eine ganze Runde, ja. Wird auch gar nicht durch Gedanken groß unterbrochen. Das heißt, Gedanken stören das gar nicht. Sowas passiert manchmal. Oder ich habe in der Mensa gesessen in der Uni und mit Kolleginnen, Kollegen, Freunden zusammen Mittagessen, nicht in der Mensa um die Mittagszeit, 12:30 oder sowas, rappelvoll, tausend Leute, die da quatschen und klappern und Krach machen und sonst irgendwas. Ja. Und ich war immer ein Schnellesser und war dann halt schon fertig und bin dann, haben nur rumgesessen, die anderen haben noch weiter gegessen und gelabert. Und dann habe ich plötzlich festgestellt, dass ich in diesem Gelärme und Gequatsche, rückblickend habe ich dann festgestellt, vielleicht 3-4 Minuten, vollkommen still war in mir, vollkommen still, nur dieses alles gehört habe, ja, alles ganz klar wahrgenommen habe, aber in mir hat sich überhaupt nichts bewegt. Und im Nachhinein dann so festgestellt, das war unglaublich geil, ja, hat sich unglaublich toll angefühlt. Und aus solchen Erlebnissen, auch natürlich dann, wenn man doch merkt, man ändert sich selber langsam, wird etwas freier von all seinen Konzepten und Vorstellungen, weniger Angst vor Begegnungen. Manche Dinge erledigen sich irgendwie von selber. Das Vorzügliche kommt von allein. Ja, ohne irgendein Zutun sind plötzlich irgendwelche Probleme, mit denen ich mich ein Jahr vorher noch rumgeschlagen habe, sind keine mehr, obwohl sich die äußeren Umstände dazu gar nicht geändert haben. Mein Bankkonto zum Beispiel, ich habe immer von Schulden gelebt. Irgendwann hat mich das nicht mehr unruhig schlafen lassen. Es war halt so, gut. Und von der Rückmeldung, die ich doch immer wieder mal von anderen gekriegt habe, von meiner Frau, von meinen Kindern, von Arbeitskollegen, von Freunden oder so, die mir zumindest den Eindruck gemacht haben, einmal, ich habe mich in eine gute Richtung verändert, auch, sei es auch nur ein bisschen, ist egal, aber spürbar. Daraus entsteht Energie und Hingabe. Das dritte Erleuchtungsglied, Energie und Hingabe, Willenskraft. Eben nicht nur in der Meditation, wenn man so erkannt hat oder für sich gesagt hat, das bringt was. Ja? Also jeden Tag mindestens einmal sitzen, das bringt was. Natürlich wollte ich immer noch was erreichen. Und es bringt auch die Energie, zu kämpfen. Auch wenn ich heute Morgen, glaube ich, war es, nicht gesagt habe, nicht kämpfen. Natürlich muss man zwischendurch dann doch kämpfen. Ich habe gegen Schmerzen in den Knien gekämpft wie ein Wahnsinniger. Ja? Bei langen Sessions. Richtig. Eins, zwei. Und immer mit diesem Gedanken, wenn ich die letzten 10 geschafft habe, schaffe ich die nächsten auch noch, bis der klingelt. Ja? Also durchaus auch zu kämpfen, damit ich das überhaupt aushalte. Nicht nachlassen, Ausdauer gewinnen. In der Zeit, wobei ich stelle das jetzt alles so hintereinander dar, nicht? Das so ganz ist es ja nun auch nicht gelaufen. In der Zeit war für mich die Sangha ganz wichtig. Weil es gab durchaus Zeiten, wo mir die Übung schwer gefallen ist, wo es schlicht langweilig war. Langweilig heißt einfach, ich hatte Erwartungshaltung, dass immer wieder mal was Tolles passieren muss, gerade beim Sitzen oder so, nicht? Wenn wir ein schönes Samadhi-Erlebnis haben oder sowas. Ich möchte endlich mal eine Runde in einem 7-Tages-Session in Ruhe sitzen. Oder 2, bitte. Ja, so. Das kam, passierte halt nicht. Ja, so. Also wenn ich nicht die Sangha gehabt hätte, in der Sangha gewesen wäre, möglicherweise wäre ich ausgestiegen. Ich erinnere mich an eine Zeit, das muss so gewesen sein, 92, 95, 98, irgendwie so in der Zeit waren 2-3 Jahre, wo ich wirklich das Gefühl hatte, es tut sich gar nichts. Gar nichts. Ja. So, ich habe zwar meine Koan gemacht, so, aber nichts. nichts, was mich irgendwie motiviert hätte, jetzt mich besonders anzustrengen. Wenn ich da nicht in der Sangha gewesen wäre, wäre ich nicht mehr dabei. Also die Sangha als Stütze für Ausdauer. So langsam ist dann auch so etwas wie, man nennt das nächste Glied, heißt dann Freude oder sogar richtig Begeisterung, so Ekstase, sowas als Erleuchtungsglied. Das sowas habe ich eigentlich nie erlebt, außer mal ein paar Sekunden lang. Aber so eine Zufriedenheit. So eine Zufriedenheit. Also Zunahme des inneren Friedens. Sich daran zu freuen, damit zufrieden sein. Und so eine Feststellung zu machen, dass so nach und nach immer deutlicher für mich gewachsen ist, so das Bewusstsein oder die Wahrnehmung, dass unter all meinem Gerappel im Kopf, auch unter all meinen Gefühlen, unter dem ganzen Trubel, der im Geist so stattfindet, unten drunter so eine Ebene spürbar wird, die immer ruhig ist, die immer gelassen ist. Also im Grunde die Ebene, so in eine etwas tiefere Ebene, unter dem Treiben des Geistes, wo möglicherweise, würde ich sagen, dieses Bewusstsein schon langsam entstanden ist, das bin nicht ich. Dieses ganze Gerödel, Gerappe und Gefühle und was sich da alles tut und die Unruhe, das bin nicht ich. Bis dahin, sodass für mich immer deutlicher geworden ist, was ich euch ja auch immer wieder sage, nicht? Du kannst mit dem, was in deinem Geist dich alles so abspielt und an Gefühlen so umgehen, da ist ein anderer in dir. Da ist ein anderer in dir oder eine andere in dir, irgendeine, egal was, das agiert. Aber das bist nicht du. Das bist du nicht. Dass also die Identifizierung mit dem, was da alles läuft, sich immer mehr löst mit der Zeit. Und das nächste Erleuchtungsglied heißt Gestilltheit. Samatha. Gestilltheit. Also dass wirklich dieser Beobachter oder Wahrnehmende, dieses, wenn man in Subjektiven spricht, hat das immer so was Personenhaftes, nicht? Sondern das Beobachten, das Gewahrsein lässt alles immer mehr geschehen. Einfach immer nur mehr geschehen. Und mischt sich nicht mehr ein. Und wehrt sich auch gar nicht dagegen. Die wahre Ruhe des Geistes, die wir haben wollen, wenn uns das Gerappel nervt, die wahre Ruhe des Geistes ist ja nicht, dass der Geist still ist, ja, sondern dass er uns nicht stört. So wie Shunryu Suzuki in dem Buch Zen-Geist, Anfängergeist, dieses Bild hat, was ich sehr schön finde, dass er sagt, guck dir den Geist an, das ist wie eine Wiese vor dir, auf der die Kälber grasen. Ja? Die einen plärren, die jungen plärren Kälber nach ihren Müttern, andere blöken einfach so rum und da streiten welche. Ja, guck sie dir einfach an und lass sie. Ist doch in Ordnung. Ja? Wenn du dich damit nicht identifizierst, macht es dich überhaupt nicht unruhig oder unglücklich. Und das entsteht langsam. Gestilltheit. Das nächste Glied heißt Sammlung. Samadhi. Wobei üblicherweise so unter Samadhi eigentlich fast immer nur absolutes Samadhi verstanden wird. Gerichtet sein auf ein Objekt in der Meditation, zum Beispiel auf den Atem. Und wir haben noch, ich weiß gar nicht, ob das Sekida erfunden hat oder ob das woanders auch als Standard so genannt wird, ja, auch das positive Samadhi, also das Gerichtetsein auf eine Tätigkeit. Dass du wirklich vollständig Tee trinken bist. Vollständig Unkraut kratzen aus den Ritzen bist. Vollständig Fenster putzen bist. Sammlung. Und als letztes Erleuchtungsglied Gleichmut. Gleichmut. Nicht um dich selbst bekümmert sein. Zumindestens um dich selbst nicht mehr bekümmert sein als um die anderen. Das ist Bodhisattva. Nicht um dich selbst mehr bekümmert sein als um die anderen. Klar, auch für sich selber sorgen. Aber wirklich es sein lassen können, wenn du in eine Situation oder einen Zustand oder irgendwas so hineinkommst, der einfach sich unangenehm anfühlt, das tut er nach wie vor. Ja. Aber wenn du ihn ändern kannst, änderst du ihn. Aber wenn du den Zustand nicht ändern kannst, das ist dann auch egal, dann ist es eben so. Ja. Und mach dich nicht unglücklich, da kommt kein Gejammere mehr auf. Das meine ich, ist dann aufgegeben haben zu kämpfen. Wirklich aufgeben. Und ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt für unsere Zen-Übung, die man wissen sollte. Wenn sie denn stimmt, das müsst ihr selber überprüfen. Aber meine Erfahrung ist, wirkliches Aufgeben passiert nur nach Anstrengung und Kampf. Wenn du also gegen deine Schmerzen kämpfst, wirklich kämpfst gegen die Schmerzen und alle möglichen Tricks versuchst, einen inneren Zustand hinzukriegen, damit du es aushalten kannst, ja, bis irgendwann etwas in dir, und das kannst du nicht machen, sondern irgendetwas in dir gibt dann mal auf und sagt, es ist zwecklos, hör auf zu kämpfen. Und ganz plötzlich sind die Schmerzen weg. So gut wie weg. Ja. Und das gilt für alles Aufgeben. Das gilt für alles Aufgeben. Wir können nicht, oder nur sehr begrenzt, würde ich sagen. Ich würde fast sagen, nicht. Wir können nicht mit willentlich aufgeben, etwas, an dem wir hängen. Und das ist eigentlich der Trick im Zen, im Kloster und hier, wenn wir so ein Sesshin machen. Nämlich in Zustände hineinzugehen, die per se unangenehm sind, ja, und uns zwingen, uns damit auseinanderzusetzen, mit unserem eigenen Gejammere dann auseinanderzusetzen. Und das will ich nicht, bis es aufgibt. Deswegen stehen wir um 4 Uhr auf und sitzen in der Früh döselig und ärgerlich und müde und jammervoll rum. Was mache ich hier, so eine Scheiße? Und wenn der ganze Tag so hält, das hält ich doch gar nicht aus, wenn das so weitergeht. Wenn du wirklich aufgegeben hast, dann ist da Gleichmut. Das sind die 7 Erleuchtungsglieder. Dazu noch 2 mir ganz wichtige Anmerkungen. Erstens, ist es ja nicht so, wie ich das jetzt ein bisschen so dargestellt habe, dass man sozusagen so nach und nach ein Erleuchtungsglied nach dem anderen irgendwie vielleicht erwerben oder verwirklichen kann. Ja? Das passiert alles gleichzeitig. Und zwar passiert es alles gleichzeitig in Bezug auf immer bestimmte Aspekte meines Lebens. Ja? Und es ist uns allen bekannt. Das sind alles, alle Eigenschaften, die ich jetzt hier, alles, was ich beschrieben habe, ist euch allen bekannt. Jeder hat das schon mal in Bezug in irgendeiner Situation, in Bezug auf irgendwelche Umstände schon mal erlebt. Und wenn ihr euch erinnert oder versucht mal darauf zu achten, ihr erlebt es immer wieder. Ihr erlebt die Freude, ihr erlebt Hingabe, ihr erlebt Sammlung, ihr erlebt Gleichmut, Achtsamkeit natürlich, Wirklichkeitserkundung. Natürlich ist doch alles geläufig, alles bekannt. Deswegen hat Rinzai ja recht, was fehlt euch? Eigentlich fehlt uns nichts. Ja. Nur das Vertrauen, dass wir Buddha sind.